Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu diesem Livestream zu Karfreitag. Und ich habe euch dieses Bild mitgebracht, was ihr wahrscheinlich zur Genüge kennt. 2 Meter Sicherheitsabstand halten. Jetzt bleiben wir zu Hause. Das ist die Aufforderung, die wir immer wieder gehört haben, die wir auch versuchen zu befolgen. Und mich hat diese Bilder, diese Begebenheit hat mich daran erinnert. Ich bin auf diese 2 Meter Sicherheitsabstand aufmerksam geworden, als ich eine Geschichte gelesen habe aus dem Neuen Testament. Und ich möchte heute Morgen keine ganz klassische Predigt zu Karfreitag halten, sondern einfach euch mit hineinnehmen in einen Text aus Lukas 15. Da redet Jesus darüber, warum er nicht auf Distanz bleibt. Und das ist mein Thema heute Morgen. Unvollkommen willkommen. Warum bleibt Jesus nicht auf Distanz? Und ich lese euch gerade mal die ersten beiden Sätze vor aus Lukas 15. Da heißt es, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Jesus war also nicht auf Distanz, hielt nicht die korrekte Distanz ein, wie sich die Leute sich das gedacht haben. Und ich denke, der Text, diese Geschichte, diese Begebenheit und das, was Jesus danach erzählt, das passt ganz exzellent zu Karfreitag. Denn Karfreitag können wir uns ja eigentlich mal fragen, warum bleibt Jesus nicht auf Distanz zu uns? Warum macht er das überhaupt? Warum begibt er sich auf diesen Weg ans Kreuz? Warum ist er bereit zu sterben? Gibt es da nicht auch andere Möglichkeiten? Und wenn er nicht auf Distanz bleibt, was will er dann eigentlich von uns? Karfreitag ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit, darüber nachzudenken. Und bevor wir weitergehen, möchte ich gerne noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du nicht auf Distanz geblieben bist. Aber es ist gar nicht so einfach zu verstehen, warum. Und ich wünsche mir, dass wir an diesem Morgen dir begegnen, dass du zu uns sprichst, dass wir das besser verstehen. Und ich danke dir für deine Gegenwart. Bevor ich in die Tiefe einsteige, möchte ich gerne noch auf was hinweisen. Die Predigt ist der Einstieg in ein Projekt, was wir als Gemeinde miteinander machen möchten. Und ich hoffe, ihr werdet durch diese Predigt auch etwas genauer verstehen, was hinter diesem Projekt steckt und warum es sich auch lohnt, an diesem Projekt dabei zu sein. Tim Keller hat ein Buch geschrieben, das lautet Bedingungslos geliebt. Ich habe hier ein Exemplar und wir wollen das miteinander lesen in den nächsten Tagen. Ich weiß, wir haben alle viel zu tun, aber ich glaube, wir können uns auch dafür entscheiden, unsere Zeit für sinnvolle Dinge zu nutzen und auch für wertvolle Dinge. Und die Frage ist immer, worauf verzichte ich? Was wähle ich in meinem Leben? Ich lade euch ein, ich möchte euch ermutigen, da bei diesem Projekt mitzumachen, dieses Buch gemeinsam zu lesen. Jeder kann es zu Hause lesen und wir möchten uns dann online treffen, als Kleingruppen via Zoom oder wenn ihr als Kleingruppe euch auf eine andere Möglichkeit treffen wollt, dann ist das natürlich auch möglich. Ich habe heute Morgen schon ein paar Fragen verschickt, die dazu verwendet werden können, weil es jemand im Stream ist, der die Fragen nicht bekommen hat, darfst du dich gerne bei mir melden. Dann hat es in der letzten Predigt noch so eine kleine Unsicherheit von mir gegeben, wie ich dann mit dem Chat umgehen soll. Ich habe gedacht, ich würde den Chat gerne weiterlaufen lassen. Ich finde es gut, wenn ihr reagieren könnt. Ich freue mich auch über Fragen, die ihr stellt. Aber ich denke, ich werde erst am Ende der Predigt dann darauf eingehen, werde ich mir dann nochmal bewusst Zeit nehmen, um den Chat zu schauen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht im Eifer des Gefechtes. Wenn ihr möchtet, könnt ihr den Chat auch einfach verbergen. Da gibt es eine Möglichkeit, wenn euch das stört, dann könnt ihr es verbergen und das Bild maximieren. Aber wenn ihr Sachen habt, über die ihr gerne reden wollt oder nachhaken wollt, dann dürft ihr die Fragen stellen. Das einzige Risiko, was ich eingehe, ist ja, dass ich keine Antwort habe und dann ein bisschen doof aus der Wäsche schaue. Genau. Ja, Karfreitag. Ich glaube, jeder von uns oder viele wissen wahrscheinlich, was Karfreitag war. Jesus ist gestorben, Jesus ist am Kreuz gestorben. Die Jünger waren entsetzt, haben ihn alleine gelassen. Er wird ans Kreuz genagelt und stirbt. Und irgendwie bedeutet das was für uns. Aber was bedeutet es denn eigentlich für uns? Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, Karfreitag wirklich zu verstehen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wir möchten gerne heute Karfreitag mal aus einer anderen Perspektive betrachten. Nämlich mit Hilfe von einer Geschichte, die Jesus erzählt hat. In Lukas 15 wird davon berichtet, dass Jesus dafür kritisiert wird, dass er sich mit den falschen Menschen abgibt. Wir kommen da noch drauf im Laufe der Predigt, was das für Menschen waren. Aber Jesus begegnet dieser Kritik, auf die Art und Weise, dass er drei Geschichten erzählt, drei Gleichnisse. Gleichnisse sind Geschichten, in denen oftmals viele Bilder vorkommen, Bilder, die auch was bedeuten. Und ich werde versuchen, heute auf einige Elemente dieser Geschichte einzugehen. Wir werden nicht alle drei Geschichten miteinander anschauen, die Jesus erzählt, um auf die Kritik einzugehen, warum er sich mit den falschen Leuten abgibt, sondern wir werden uns die ersten beiden anschauen. Und ich habe den Text auch hier und ich würde euch gerne einladen, den Text, entweder ihr lest ihn mit auf dem Bildschirm oder ihr hört einfach zu. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, Lukas 15, Vers 3 bis 10. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir. Ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder wie ist es, wenn eine Frau 10 Silbermünzen hat und eine davon verliert? Zündet sie da nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat? Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Warum bleibt Jesus nicht auf Distanz? Ich glaube, diese Geschichte, die gibt uns eine gute Antwort. Diese beiden Geschichten geben uns einen guten Einblick in Jesus, in das, was der Grund dafür ist, warum er sich um diese Menschen kümmert, für die die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht viel übrig hatten. Das heißt ja, es sind die Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten. So die Leute, die nicht so perfekt waren, die nicht die richtige religiöse Leistung gebracht haben, die nicht auf der Wellenlänge, auf der frommen Wellenlänge der Pharisäer waren. Mit denen hat sich Jesus abgegeben. Die haben ihm gerne zugehört. Und ich möchte jetzt gerne auf einige Elemente dieser Gleichnisse eingehen, dieser Geschichten, die Jesus erzählt hat. Und das erste Bild, was Jesus verwendet, ist ja das Bild vom Schaf. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir von Schafen hören, dass wir dann ganz begeistert sind und denken, wow, das sind so herzige Tiere. Meine Familie und ich, wir waren am letzten Montag, haben wir uns mal wieder an die frische Luft gewagt. Wir waren geocachen, das ist so eine Schnitzeljagd mit einem GPS-Gerät. Und wir waren sehr alleine unterwegs, wir sind allen Leuten ausgewichen. Aber was richtig cool war, wir sind an Bauernhöfen vorbeigelaufen und an einem Bauernhof gab es so ein Ziegen, waren so Ziegen hinter einem Elektrozaun. Und wir waren natürlich alle begeistert, vor allem mein jüngster Sohn, oder? Und der ist an den Zaun gelaufen und wahrscheinlich hat er das bei mir gesehen, weil normalerweise laufe ich da ganz begeistert hin und versuche, die anzulocken, die Schafe. Und ich finde, Schafe haben irgendwas Cooles und ich versuche, sie zu füttern. Und meinem Sohn habe ich auch Gras gegeben, um sie zu füttern. Und für mich sind Schafe echt herzig. Und dann war da noch ein neugeborenes Lämmlein, also Ziegenlamm oder wie das auch immer heißt, Ziegenbaby, was da rumgesprungen ist. Und wir haben alle gesagt, jö. Und ich glaube, wenn wir so die Geschichte von den Schafen hören, dann ist es wahrscheinlich so unsere erste Reaktion, dass wir meinen, hey, das sind doch herzige Tiere. Aber eigentlich ist das, was Jesus hier macht, ein kleiner, aber sicher auch wohlgemeinter Affront. Es ist ein geistlicher Affront. Gegenüber den Menschen damals, gegenüber den Pharisäer und Schriftgelehrten, aber auch gegenüber uns heute. Denn Schafe sind gar nicht so, wie soll ich das sagen? Sie sind intelligent, sie können sich orientieren, aber Schafe sind konstant auf Hilfe angewiesen. Das ist ja bis heute so. Wenn euch das ein bisschen interessiert, was es bedeutet, Hirte zu sein heute, dann habe ich euch in der Videobeschreibung ein anderes Video verlinkt, wo es heißt, dass ein guter Hirte im Stress ist. Das ist ein Bericht aus dem Bayerischen Rundfunk. Und da wird gezeigt, wie er seine Schafe auf die Alp bringt. Und da merkt man, das ist ziemlich stressig, allein schon die in den Lastwagen zu bekommen. Und dann muss er da stundenlang mit denen hochwandern und verliert ein Schaf. Und es kommt sogar vor, dass er dieses Schaf zurückbringt. Ich komme da gleich noch drauf. Aber die Arbeit eines Hirten war damals natürlich noch viel anstrengender, oder? Da gab es keinen Elektrozaun, da gab es keine Autos, da gab es in Israel auch wilde Tiere. Ich weiß, dass das Video, was ich da unten verlinkt habe, dass es natürlich in Deutschland spielt und dass es in einer anderen Zeit spielt. Aber ich glaube, es hilft uns ein bisschen zu verstehen, dass Schafe Hilfe brauchen. Sie müssen beschützt werden, sie müssen auf die Weide gebracht werden, sie brauchen Orientierungshilfe vom Hirten. Die Hirtenhunde werden eingesetzt. Schafe sind auf sich alleine gestellt, ziemlich wehrlos und hilflos. Von unserem Balkon aus sehen wir einen Bauer, der hat auch Schafe und der hat extra für die Schafe hat er Esel angeschafft. Das sind Herdenschutzesel, weil wenn da ein Esel ist, dann traut sich kein Wolf dran. Aber das Schaf alleine ist extrem hilflos. Das ist nicht so wie ein Hund, den man pfeift und der dann locker mit einem mitläuft, sondern Schafe müssen geführt werden. Die bleiben stehen, die gehen ins Gefährliche. Und genau davon spricht ja Jesus. Er spricht davon, dass eines von diesen 100 Schafen eben nicht mitkommt, dass es zurückbleibt, dass es verloren geht und dass es auf Hilfe angewiesen sind. Das sind keine Kuscheltiere, keine Haustiere. Und in diesem Video, was ich unten verlinkt habe von dem guten Hirten, der in Stress ist, da im Bayerischen Rundfunk, da ist es so, dass erst zwei Helferinnen versuchen, das Tier hochzutragen und dann wahrscheinlich irgendwann kräftemäßig aufgeben. Das Tier wiegt irgendwie über 35 Kilo oder rund 35 Kilo. Dann geht der Hirte nochmal zurück, nachdem er schon oben ist und schon gewartet hat, geht er nochmal zurück und trägt das Tier 1,5 Stunden hoch. In dem Video wird gesagt, dass es nicht tot ist. Das sieht man dann auch. Das ist in Schockstarre verfallen. Also das sieht aus wie tot, liegt einfach da. Und der Hirte, der bindet ihm dann so die Beine zusammen, legt es über die Schulter, wie man das aus den schönen Kinderbibeln kennt oder Bildern kennt und trägt das dann nochmal 1,5 Stunden den Berg hoch. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, oder so Schafe können auch abstürzen, könnt ihr auf YouTube auch gucken, es gibt auch Berichte von Kühen auf der Alp, die abgestürzt sind, oder es verliert den Anschluss an die Herde, Schafe sind ja Herdentiere, oder? Wenn ein Tier rennt, rennen alle weg. Und Schafe sind gar nicht so, wie soll man das sagen? Es ist nicht so ein Kompliment, dass Jesus. Es ist nicht so ein Kompliment, dass Jesus uns mit Schafen vergleicht. Wenn man sich überlegt, dass Jesus uns mit Schafen vergleicht, dann sind es, glaube ich, zwei Wahrheiten, die Jesus an der Stelle mit uns teilen möchte. Die erste Wahrheit ist, wir sind Schafe, die Rettung nötig haben. Wir sind Schafe, die Rettung nötig haben. Das ist, glaube ich, eines der ersten Wahrheiten, die Jesus da ausspricht. Wir sind nicht diejenigen, die von alleine wieder Anschluss an die Herde finden. Wir haben auch den Anschluss an den Hirten verloren. Das will Jesus mit dieser Geschichte sagen. Es gibt Menschen, die haben den Anschluss an den guten Hirten verloren. Und wir suchen vielleicht auch als Menschen grünes Gras. Wir suchen nach Hoffnung. Wir suchen nach Kraft. Wir suchen nach Erfüllung. Wir suchen nach Nahrung, auch nach geistlicher Nahrung. Ich kann mir vorstellen, dass diese Tage für uns echt anstrengend sind und dass wir eigentlich irgendwo emotionale Hamsterkäufe machen müssten, um das alles noch weiter zu überstehen. Und das zeigt ja, dass wir Menschen sind, die darauf angewiesen sind, dass wir Nahrung bekommen, dass wir gute Nahrung bekommen für unsere Emotionen, für unsere Seele, nicht nur für unseren Körper, nicht nur für unsere Toilette brauchen wir Toilettenpapier, sondern wir brauchen ja Hoffnung, wir brauchen Gnade und Liebe. Und ganz oft suchen wir das in ganz irdischen Dingen. Und darauf spielt Jesus an. Er spricht davon, wenn ich sage, dass wir Schafe sind, die Rettung nötig haben, dann glaube ich, dass Jesus davon spricht, dass wir eben den Kontakt zur guten Quelle, zum guten Hirten, zur guten Weide verloren haben. Ich möchte euch ein Beispiel machen. Vielleicht findet ihr euch im ein oder anderen Beispiel wieder. Wir sehnen uns ja alle nach Beziehung, nach Bestätigung, nach Liebe. Und es ist sicher gut, wenn wir menschliche Partner finden, die uns lieben, mit denen wir eine Partnerschaft auf Augenhöhe leben können. Aber manchmal entwickelt sich daraus eine Partnerschaft, wo der Partner alles ist, wo er mir alles geben muss, wo ich alle Bestätigung, alle Kraft, alles von ihm bekommen muss. Und dann gibt es Momente, dann ist der Partner weg oder er stirbt oder eine Ehe zerbricht. Was nie schön und nie gut ist, aber dann stehen wir auf einmal da und uns fehlt etwas. Und dann merken wir haben Gras wie so ein Schaf irgendwo weit weg von der Weide gefunden, gesucht und haben eigentlich nur schlechte Nahrung gefunden. Denn wir haben all das, was uns Gott geben möchte, uns von Menschen geholt. Oder wir denken vielleicht an unsere Familie und denken, wow, ich habe so eine tolle Familie aufgebaut. Und irgendwann ziehen die Kinder aus und wir sitzen allein daheim und die Kinder melden sich nur noch selten. Und auf einmal ist die Frage, ja, was ist denn mein Leben? Oder jetzt in der Phase, wo vielleicht Arbeitslosigkeit droht, merken wir auf einmal vielleicht, hey, meine Arbeit, das war Nahrung für mich. Da habe ich mir meinen ganzen Wert rausgeholt, meine ganze Bestätigung. Das war so toll, dass ich anerkannt war, dass ich erfolgreich war. Und jetzt kommt dieses doofe Virus und stellt alles in Frage. Und die Frage ist eben, woher bekomme ich gute Nahrung für mein Leben? Und Jesus sagt mit diesem Gleichnis, wir Menschen sind Schafe, die Rettung nötig haben. Das steht auch mal in der Bibel. In der Bibel heißt es, wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Wir alle waren Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Und das ist die erste Wahrheit, die Jesus uns vermitteln möchte. Und das ist keine bequeme Wahrheit, denn das spricht uns, das weist uns auf etwas hin, nämlich darauf, dass wir mit Gott etwas nicht in Ordnung ist in unserem Leben. Und die zweite Wahrheit, die Jesus in diesem Gleichnis anspricht, die ist, glaube ich, noch brutaler. Die ist nämlich, die könnte man so formulieren, wir brauchen einen Retter. Wir brauchen einen Retter. Dieses Schaf findet nicht von alleine wieder zurück zur Herde. Es liegt vielleicht in Schockstarre da. Es ist vielleicht verletzt. Es braucht einen Hirten, der kommt. Dieses Schaf macht nichts. Es ist nicht so, dass der Hirte kommt und sagt, du Schaf, jetzt steh doch endlich auf und wir laufen. Sondern er muss es nehmen und tragen. Und dieses Schaf, das Schaf trägt gar nichts dazu bei, dass es zurück zur Herde kommt. Der Hirte nimmt es und bringt es nach Hause. Und diese Einsicht, wir brauchen einen Retter, weist uns auf etwas hin, nämlich darauf, dass die Bibel sagt, dass wir Sünder sind. Dass wir eigentlich von Haus aus, von Natur aus, getrennt von Gott leben. dass wir eben Gott nicht suchen, dass wir gottlos sind, dass wir lieblos sind. Ich weiß, dass es nicht so einfach ist, über Sünde zu reden und dass man das vielleicht von einem Pfarrer erwartet, aber ich möchte dir ganz bewusst machen, ich möchte nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Ich glaube, die Bibel redet nicht mit erhobenem Zeigefinger und sagt, was hast du da wieder falsch gemacht? Das ist nicht der Grund, warum die Bibel über Sünde redet. Das ist nicht, warum Jesus dieses Gleichnis erzählt und uns sagt, wir brauchen einen Retter. Es geht auch nicht darum, einfach zu moralisieren. Es geht auch nicht darum, auf andere zu zeigen und sagen, du bist schlecht. Es geht nicht darum, dass ich Entrüstung und Empörung produziere, sondern es geht um etwas völlig anderes. Es geht beim Thema Sünde, geht es darum, dass wir verstehen, in welcher Lage wir sind. Beim Thema Sünde geht es darum, dass wir verstehen, dass wir eben gottlos sind. Dass wir nicht in einer Beziehung zu Gott leben. Dass wir ihn nicht suchen. Dass wir ihn nicht um Rat fragen. Dass wir ihn nicht loben. Dass wir nicht auf der richtigen Weide sind. Oder man könnte sagen, wir sind lieblos. Ja, wir lieben ganz viel. Aber weil wir gottlos sind, lieben wir ihn auch nicht. Und wir erfahren seine Liebe nicht. Wir nutzen vielleicht das, was er geschaffen hat und meinen, das sei schon genug, aber wir verpassen eigentlich das, was Gott wirklich für uns vorhat, nämlich Leben in einer persönlichen Gemeinschaft mit ihm, Teil zu sein von seiner Herde. Davon spricht ja dieses Gleichnis von diesen 100 Schafen, wo eines verloren gegangen ist und der Hirte geht raus. Und wisst ihr, es ist nicht so, dass der Hirte eine Konferenz einberuft mit den Schafen und sagt, liebe Schafe, wir müssen uns jetzt mehr am Riemen reißen. Und es ist auch nicht so, dass er einfach ein paar Coaching-Tipps gibt. Es ist nicht so, dass er einfach nur eine gewisse Lehre teilt, sagt, jetzt musst du mehr aufpassen, weißt, mit deinen Gewohnheiten, fang doch mal mit kleinen Gewohnheiten an und dann steigerst du dich langsam. Das macht Jesus nicht. Sondern er kommt in diese Welt, und ich habe das so formuliert, deswegen habe ich auch dieses Bild vom Isenheimer Altar dazu genommen. Er kommt in diese Welt und stirbt am Kreuz. Wir brauchen einen Retter. Das ist es, was Jesus uns sagt an dieser Stelle. Und vielleicht merken wir, warum ich am Anfang gesagt habe, diese Geschichten sind eigentlich ein Affront. Zumindest das mit dem Schaf. Denn es ist gar kein Kompliment, dass Jesus sagt, ihr seid wie Schafe. Sondern er sagt, ihr habt Rettung nötig. Und ihr könnt euch nicht selber retten. Wie oft habe ich schon mit Leuten über den Glauben gesprochen und dann sagen sie, ja, ich versuche auch ein guter Christ zu sein. Aber davon redet hier Jesus ja gar nicht. Er sagt nicht, gib dir Mühe, ein guter Christ zu sein. Gib dir Mühe, Anschluss an die Herde zu halten. Er sagt nicht zu dem Schaf, was verloren ist, jetzt aber mal einen Zacken zulegen, wie ich das vielleicht manchmal zu meinen Kindern sage, wenn sie trödeln. Sondern Jesus sagt, dieses Schaf kann nicht alleine laufen. Und deswegen ist Karfreitag so wichtig, um zu verstehen, warum bleibt eigentlich Jesus nicht auf Distanz? Weil wir alleine diese Situation überhaupt nicht bewältigen können. Weil wir alleine nicht den Weg zurück zum Vater finden oder auch nicht gehen können. Warum muss Jesus am Kreuz sterben? Die Frage kann ich jetzt nicht in aller Tiefe beantworten. Aber für heute möchte ich dir einfach sagen, erstens, weil Gott es so will, zweitens, weil Jesus das bereit ist und drittens, weil wir nicht alleine uns zurückbringen können zum Vater. Und das macht Jesus in dieser Geschichte deutlich. Er bleibt nicht auf Distanz. Er hat keine Angst vor diesen Menschen, weil sie Sünder sind. Im Gegenteil, er geht sie ja gerade suchen, weil sie gottlos sind, weil sie nicht auf der richtigen Weide sind, weil sie verloren sind. Wir sind verloren. Das ist das Erste, was dieses Schaf uns sagt. Das Zweite, was in diesen Gleichnissen, in beiden Gleichnissen extrem deutlich herauskommt, ist eigentlich dieser Aspekt der Suche. Jesus spricht zweimal davon, dass sich jemand auf die Suche macht. Einmal der Hirte, lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Da merken wir, wie Jesus da Wert darauf legt, dass der Hirte mit vollem Einsatz da ist. Wahrscheinlich bleibt jemand bei den 99 Schafen zurück. Wahrscheinlich bleibt jemand und passt auf die 99 Schafe auf. Aber der Hirte, der geht und sucht nach einem verlorenen Schaf. Dieses eine Schaf, das will er auch wieder dabei haben. Und er macht sich auf die Suche. Und Jesus bringt das natürlich als als Verdeutlichung für die Pharisäer und Schriftgelehrten, um ihnen zu sagen, hey, so ist Gott. Gott macht sich auf die Suche. Gott macht sich auf die Suche nach den Menschen, die noch nicht bei ihm sind. Gott macht sich auf die Suche. Und auch bei der Frau mit dem Groschen. Das Gleichnis gehe ich vielleicht nicht so viel ein heute, aber da heißt es, zündet sie da nicht eine Lampe an, wenn sie die Münze verloren hat. Kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat. Wahrscheinlich war diese Münze so viel wert wie ein Tageslohn, den jemand verdient hat. Wahrscheinlich war das ein Haus ohne Fenster, so ein Haus. Und da wird gesagt, das ist eine intensive Suche, die diese Frau an den Tag legt, um einfach diese eine Münze wieder zu finden, weil diese eine Münze für sie genauso wichtig ist wie alle anderen, die sie noch hat, weil sie nicht darauf verzichten will, weil sie es braucht. Und diese zwei, der Hirte und die Frau, zeigen uns, mit welcher Intensität sich Gott auf die Suche macht. Und ich finde, Karfreitag soll uns daran erinnern, dass Gott in diese Welt gekommen ist und sich auf die Suche macht. Jesus bleibt nicht auf Distanz, weil er uns sucht. Er wird Mensch, Gott wird Mensch. Von Weihnachten bis zur Auferstehung geht es Gott darum, uns seine Liebe zu zeigen. Und zu zeigen, dass er die Tür öffnet, damit wir zu ihm zurückkommen können. Gott sucht uns. Das zeigt uns diese Geschichte, diese beiden Geschichten in Lukas 15. Und dann gibt's noch was Drittes, was in diesen beiden Geschichten sehr deutlich wird. Es wird nicht nur sehr deutlich, dass wir Schafe sind, die Rettung brauchen und die wirklich total auf einen Retter angewiesen sind. Es wird nicht nur deutlich, dass Gott uns sucht, sondern es ist auch die Rede von einer wahnsinnig großen Freude. Von einer Freude darüber, dass dieser Hirte gefunden hat. Lesen wir das doch nochmal, was da steht. Da heißt es, dann ruft der Hirte seine Freunde und Nachbarn zusammen, sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Und bei der Frau heißt es, und wenn sie die Münze gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Und Jesus ergänzt, ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Ich finde, das sind ganz wichtige Wörter, Aspekte aus diesen beiden Geschichten, die Jesus sagt. Er betont es ja selber, wie wichtig diese Freude ist. Jedes Mal erklärt er, genauso ist es im Himmel. Und diese Freude kommt explizit in den Geschichten vor. Und es ist nicht nur so, dass der Hirte und die Frau sich für sich selber freuen, sondern sie freuen sich gemeinsam mit den anderen. Er ruft seine Freunde und Nachbarn und sie ruft die Freundinnen und die Nachbarinnen zusammen. Und sie freuen sich gemeinsam darüber, dass das Schaf und die Münze wiedergefunden ist. Und ich finde es so wichtig, dass wir uns bewusst machen, Karfreitag heißt zwar auf Deutsch Kummertag oder Klagetag, da kommt das Wort Karus vor, aber im Englischen heißt es Good Friday. Es ist ein guter Freitag. Es ist ein Tag von einer guten Nachricht, dass Jesus für uns stirbt, mag vielleicht zunächst erschreckend sein, mag vielleicht zunächst uns nachdenklich machen und sagen, warum braucht Gott das? Ich habe vorhin schon gesagt, Gott will das, Jesus will das, Jesus ist bereit dazu und es geht da um die Liebe. Aber vielleicht werden wir es nicht ganz verstehen. Aber wichtig ist auch, dass wir verstehen, für Jesus ist es etwas, was er aus Liebe tut und was darauf hinzielt, dass er selbst und wir und alle im Himmel sich freuen. Und deswegen finde ich diese Freude so wichtig, dass wir uns das bewusst machen an Karfreitag. Wenn Menschen umkehren, wenn wir anfangen, uns ernsthaft damit auseinanderzusetzen, dass wir Sünder sind, wenn wir bereit werden, die Vergebung anzunehmen, die Gott uns schenken möchte, wenn wir aufhören, uns selbst zu rechtfertigen und uns von Jesus rechtfertigen lassen, dann wird in unserem Leben eine neue Freude sich breit machen. Denn nicht nur der Hirte hat das Schaf gefunden, sondern das Schaf ist auch wieder beim Hirten. Und für das Schaf bedeutet es auch, dass es wieder eine gute Gemeinschaft hat, gut versorgt wird, gute Nahrung hat, eine gute Quelle hat, aus der es sich selbst ernähren kann. Einen guten Hirten hat, der es auf eine gute Weide führt. Und deswegen soll Karfreitag uns auch fröhlich machen. Noch ein vierter Aspekt, und damit komme ich dann schon bald zum Ende. Noch ein vierter Aspekt wird mir in dieser Geschichte ganz wichtig. Nämlich der Aspekt der Gemeinschaft. Ich habe das gerade eben schon so ein bisschen angedeutet, als ich über die Freude geredet habe, aber ich möchte es nochmal betonen. Der Hirte sagt, freut euch mit mir. Da geht's um die irdische Gemeinschaft. Und Jesus legt eins oben drauf und sagt, hey, wisst ihr, im Himmel gibt's auch eine Gemeinschaft. Und in dieser Gemeinschaft gibt's Freude. Und diese himmlische Gemeinschaft, die ist zum Vorbild für euch. Auch bei der Frau sagt er das explizit, freut euch mit mir. Genauso freuen sich die Engel Gottes über einen Sünder, der umkehrt. Jesus spricht hier von einer Gemeinschaft. Und das ist ja die Antwort auf die Frage, warum bleibt Jesus nicht auf Distanz? Warum gibt er sich ab mit Zolleinnehmern und Sündern, mit Menschen, die nicht in das religiöse Profil von Pharisäern und Schriftgelehrten gepasst haben, die den Test nicht bestanden haben, die nach Meinung der Pharisäer nichts getaugt haben? Und Jesus sagt, ich gebe mich mit denen ab, weil ich Gemeinschaft mit ihnen haben möchte und weil ich möchte, dass sie Teil der neuen Gemeinschaft werden, die ich präge. Und diese neue Gemeinschaft, die besteht eben nicht nur aus Pharisäern, die dann auch irgendwann mal merken, dass sie Jesus nötig haben, sondern die besteht auch aus Zolleinnehmern und Sündern, aus Prostituierten, aus ganz normalen Menschen. Was sind es für Menschen, die heute zu dieser Gemeinschaft dazugehören? Ich habe einfach ein paar Bilder rausgesucht. Das sind vielleicht erfolgreiche Geschäftsfrauen oder Väter, Familien, Kinder, Alleinerziehende. Das sind vielleicht coole Jugendliche, Teenies, junge Erwachsene oder auch Singles. Oder es sind Senioren, die dazugehören. Menschen, die zu dieser neuen Gemeinschaft gehören. Auch Kranke. Diese einzigartige Gemeinschaft, die durch Jesus gebildet wird, die ist eben unabhängig von den Ländern, wo wir herkommen. Es geht nicht nur um Juden, nicht nur um Leute, die aus Israel kommen. Es geht nicht nur um Schweizer. Und ich finde es so cool, dass wir in unserer Gemeinde Schweden haben, Italiener haben, Leute aus Costa Rica haben, aus Südafrika und so weiter und so fort. Auch Deutsche, so wie ich, dürfen Teil von der Gemeinde Gottes sein. Es ist auch unabhängig von der Ausbildung, unabhängig vom sozialen Status, unabhängig vom Bankkonto, ob da jetzt viel Geld oder wenig Geld oder gerade so genügend drauf. Es ist unabhängig vom Alter. Es ist unabhängig vom Familienstand, ob verheiratet oder geschieden oder alleinerziehend oder Single oder befreundet oder verlobt. Diese Gemeinschaft, die Jesus da auf die Beine stellt, die wird geprägt von Gottes Gnade, von Gottes Liebe, von Gottes Sehnsucht, von Gottes Freude und von Gottes Entscheidung, für uns zu sterben. Vielleicht sagst du, ja Daniel, das klingt alles super und so total ideal, aber ich erlebe das nicht so. Sag ich dir, weißt du, ich erlebe das auch nicht immer so. Vor allem auch deswegen, weil manchmal diese Gemeinschaft auch an mir scheitert. Weil ich selbst manchmal anfange zu vergessen, dass nur Gottes Gnade und Vergebung mich Teil dieser Gemeinschaft hat werden lassen. Dass ich nicht Teil der Gemeinschaft bin, weil ich so viel geleistet habe und so ein toller Hecht bin, sondern weil Jesus mir vergeben hat und weil Jesus für mich gestorben ist. Und manchmal merke ich auch, dass andere Leute sagen, ja, diese Gemeinschaft da in der Gemeinde, die habe ich gar nicht wirklich nötig. Und ich denke dann immer wieder, du darfst doch nicht vergessen, dass Jesus diese Gemeinschaft gewollt hat. Und dass du mit deiner Lebensgeschichte und mit der Gnade, die Gott dir geschenkt hat, unsere Gemeinde bereicherst. Und dass die anderen dein Leben bereichern, indem sie Teil dieser Gemeinschaft sind. Das Buch, was Tim Keller geschrieben hat, heißt Bedingungslos geliebt. Aber im Kern, das schönste Zeichen der Liebe ist dieses Kreuz von Jesus Christus. Ich glaube, wir dürfen nie vergessen, dass Jesus eine Gemeinschaft schaffen möchte, die sich nicht aus dem definiert, was sie selber hat und kann, sondern aus dem, was er ihr schenken möchte. Dass er eine Gemeinschaft prägen möchte, die von seiner Liebe und von seiner Kraft durchdrungen ist, von seiner Vergebung. Ich glaube, die Erfahrung, die wir jetzt machen mit dem Coronavirus, die kann uns ein bisschen besser verstehen lassen, was für eine Art von Gemeinschaft diese Gemeinde ist. Niemand von uns ist sicher vor diesem Virus. Und irgendwann müssen wir alle in Kontakt mit dem Virus kommen, damit sogenannte Immunität aufgebaut wird. Entweder wir machen das über eine Impfung oder wir machen die Erkrankung durch. Aber irgendwann muss unser Körper, muss jeder Einzelne damit klarkommen. Die Impfung ist der Versuch, den Körper zu trainieren, oder? Und wir alle sind jetzt Teil dieser Gemeinschaft, die diese Erfahrung macht, zu Hause sitzen zu müssen. Und diese Erfahrung wird uns einen. Wir alle, die wir jetzt zu Hause sitzen, wir haben diese eine Erfahrung, dass sie uns eint. Wir sind machtlos gegen diesen Virus. Wir müssen uns schützen. Wir brauchen Hilfe von außen. Und wir können uns später auch immer wieder darauf zurückziehen. Dem Virus ist es ganz egal, wie viel Geld du auf deinem Bankkonto hast. Ganz egal, ob du in Schweden lebst oder in Südafrika oder in der Schweiz. Dem Virus ist es egal, ob du jung oder alt bist. Dem Virus ist es egal, ob du Vorerkrankungen hast oder nicht. Und wir erleben, dass wir wie eine neue Gemeinschaft, ein neues Gemeinschaftsgefühl entsteht. Und ich bin sicher, in 10, 20 Jahren werden Leute zusammensitzen und sagen, weißt du noch, 2020, hey, meine Güte, war das eine Zeit. Und wir werden das gemeinsam haben. Und genau das Gleiche gilt für uns als Gemeinde. Wir sind eine Gemeinde, die geprägt ist von Jesus, von seiner Gnade, von seiner Vergebung. Wir alle standen einmal vor dem Kreuz und haben gemerkt, hey, ich kann's nicht allein. Ich brauche Vergebung und ich nehme das an und deswegen werde ich Teil von Gottes Familie. Deswegen steigt die Party im Himmel. Ich möchte dich ermutigen, dich darüber zu freuen, über diese einzigartige Gemeinschaft, die Jesus ermöglicht, dadurch, dass er eben nicht auf Distanz bleibt. Jesus geht nicht auf Abstand, sondern er sucht dich. Er sucht die Nähe zu dir, zu mir, zu denen, die nicht perfekt sind, zu denen, die Hilfe brauchen. Und der erste Schritt ist, dass du erkennst, hey, ich bin ein Schaf, ich kann mir alleine nicht helfen, ich brauche Rettung und ich brauche vor allem einen Retter. Und dieser Retter ist Jesus Christus. Davon reden wir an Karfreitag. Wir reden nicht von Immunisierung, wir reden nicht von Forschung. Sünde wird nicht dadurch überwunden, dass wir uns an gute Regeln halten, dass wir moralisch sind, dass wir uns anstrengen, sondern Sünde wird von Jesus Christus am Kreuz besiegt. Wir werden gleich miteinander in der Cafeteria Abendmahl feiern. Falls du da dabei sein möchtest, du findest in der Videobeschreibung unten einen Link auf unsere Webseite. Dort kannst du auch zu der Online-Cafeteria kommen. Aber ich hoffe, dir ist ein bisschen besser, klar, deutlicher geworden, warum Jesus nicht auf Distanz bleibt. Warum diese Abstandsregeln für ihn nicht wichtig sind, sondern im Gegenteil, warum er in diese Welt kommt, warum er nicht zu Hause bleibt bei seinem Vater im Himmel, warum er bereit ist, am Kreuz für uns zu sterben, warum wir Karfreitag feiern. Ganz einfach, weil Gott uns liebt, weil er nach uns sucht und weil er das besiegt und das verändert, was uns von Gott trennt, nämlich unsere Sünde. Da geht es nicht darum, dass ich besser bin als du, sondern da geht es darum, wenn wir über Sünde reden, dass wir verstehen, in welchem Zustand wir sind und was unsere wirkliche Hilfe ist. Nämlich Jesus und seine Gnade und seine Vergebung. Und weil wir alle das erleben können, werden wir zu einer neuen Gemeinschaft, in der diese Gnade und die Vergebung bestimmt ist. In der wir nicht auf andere herabschauen und denken, ja, was bist denn du für ein armseliges Würstchen? Was krebst denn du noch da mit deiner Sucht herum oder mit deinen Problemen oder mit deinem Ehekrach oder mit deinen schlechten Gewohnheiten, sondern wo wir alle wissen, wir brauchen Gottes Hilfe, Gottes Kraft, Gottes Gnade, um uns zu verändern. Deswegen möchte ich dich einladen, dann gleich noch in der Cafeteria dabei zu sein. So, jetzt weiß ich nicht, ob ihr noch Fragen habt. Eben in ein paar Minuten werde ich hier den Livestream beenden. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen oder Kommentare habt, könnt ihr die in den Chat schreiben. Meistens habe ich so ein bisschen eine Zeitverzögerung von 30 Sekunden, bis das, was ich sage, bei euch ankommt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch sonst mal darüber austauschen können. Dieses Buchprojekt Bedingungslos geliebt ist eine Möglichkeit, um Gemeinschaft zu erleben. Und um das zu vertiefen, was Jesus da sagt. Wir werden uns vor allem mit dem dritten Gleichnis beschäftigen, nämlich mit dem Gleichnis vom sogenannten verlorenen Sohn oder von den beiden verlorenen Söhnen und einem liebenden Vater, wie man es besser nennen könnte. Und dieses Buch wird uns helfen, Stück für Stück darüber nachzudenken, was ist es eigentlich, was Gott da tut in Jesus? Und ich lade euch ein, da dabei zu sein. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr auf unsere Webseite gehen, www.fghöfe.ch gemeinsam. Könnt da auch ein Buch bestellen. Wir bringen es euch vorbei, falls ihr natürlich nicht in der Region lebt. Wir können es jetzt nicht nach Südafrika oder nach St. Gallen bringen. Falls ihr nicht in der Region seid, wir könnten es probieren, euch zu schicken. Oder ihr bestellt es online. Es gibt auch E-Books. Alle Infos findet ihr hier auf der Webseite. Ich lade euch ein, da dabei zu sein. Ich fände es wirklich cool und mich würde es extrem freuen. Herr Jesus Christus, Karfreitag ist gar nicht so einfach zu verstehen, aber wenn man sich mal auf den Weg macht und versucht zu verstehen, was du davor hast, was du getan hast, was das für uns bedeutet, ja, dann ist es gar nicht so traurig, sondern da ist es eigentlich bereichernd und wertvoll und kostbar. Und dann ist es eigentlich nicht ein Grund zum Klagen, sondern ein Grund zur Dankbarkeit. Und wenn wir jetzt miteinander das Abendmahl feiern gleich, dann danke ich dir dafür, dass du das selber gesagt hast, dass wir das tun sollen, um uns daran zu erinnern, dass du für uns gestorben bist. Und dass das nicht einfach nur eine schöne Geschichte ist, sondern dass es Wahrheit geworden ist. Dass du dich auf die Suche nach uns gemacht hast. Dass wir wie Schafe sind, die Hilfe brauchen und vor allem einen Retter brauchen und dass du dieser Retter bist. Dass du eine unglaubliche Freude in unser Leben bringen kannst und dass du letztlich auch eine Gemeinschaft schaffst, die nicht darauf beruht, dass ich mich gut benehme, sondern darauf beruht, dass du mich liebst und mir vergibst und dass ich selbst auch wieder zum Hirten werden kann für andere und deine Gnade weitergeben kann. Amen.